Ja, hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. Guten Morgen. Ihr seid richtig beim News-Ticker Thomas Gast am 30. Juli 2026. Und wir legen gleich mal los. Ich check nochmal die Technik. Mikrofon angeschlossen. Ja, alles klar. No coffee, no worky, Freunde. Guten Morgen. Ja, herrlich dieser Kaffee. Na, aus meinem No Coffee, No Worky Pot. Gut, wir schauen mal rein. Wir gehen mal durch und zwar, ich begebe mich mal zu Analytik und News. Und da schauen wir mal ganz kurz rein, ja, was da so alles geschrieben steht. Bevor wir das machen, mal eine kleine Analyse meinerseits. Ich habe so ein bisschen die Bewegungen der Amerikaner verfolgt, was da abläuft, was die transportieren am Material. Ja, an F-16, an F-35, F-22, vielleicht Bodentruppen via Syrien, vielleicht Irak. Was die Iraner gemacht haben, wie sie reinschlagen bei den Kurden, ja, bei den US-Proxys, Kurden da oben im Norden. Und was da abgeht über Rammstein, was rübergebracht wird in den Nahen Osten, Mittleren Osten, Westasien von Amerikanern, das ist brutal. Seit dem Irakkrieg wurden keine solchen großen Mengen an Militärmaterial verlegt. Das ist brutal. Ja? Und ich bin jemand, der sagt, das ist kein Zufall. Die verlegen nicht solche großen Massen. Ist alles mit Kosten verbunden, mit Aufwand verbunden, mit mentaler Unsicherheit verbunden in diesem Sektor. Auch für die GIs, für die Soldaten, ja? Für die Marines, für die Rangers, alles was ihr wollt. Ja? Für die Fallschirmjäger. Die machen das nicht für Peanuts. Die machen das nicht für Peanuts, es wird krachen, auf jeden Fall. Ja? Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da der Donald Trump nach vorn keinen Ausweg sieht, weil der hat sich da in eine verdammt blöde Lage buxiert, oder ist da buxiert worden, ja, von einem ganz bestimmten Staat, ist ja kein US-Iran-Krieg, könnte ich sagen, ja, wo es nach vorne keinen Ausweg gibt. Oder ganz im Gegenteil, wo es nur den Ausweg nach vorne gibt. Ja? Das heißt, er hat jetzt schon einen wahnsinnigen Gesichtsverlust. Und er muss handeln. Er wird zuschlagen. Da hat er neulich einen Satz rausgehauen. Der steht da weiter unten. Das ist brutal. Der Mann ist verzweifelt. Der Mann ist verzweifelt. Weil er nicht weiß, was er genau machen soll. In diesem Iran-Engpass. Ja? Das ist brutal. Gut, wir schauen mal rein. Saudi Aramco. Ja? Das ist ein Öl- und Gasunternehmen in Saudi-Arabien. Ja, hat nach einem Angriff der Houthi den Betrieb einer wichtigen Raffinerie eingestellt. Man hat mich gebeten, Thomas, wenn du Militärausdrücke benutzt oder auch Ausdrücke wie ja bestimmte Terrorgruppen, was weiß ich, Houthi etc. pp. Erklär mal ganz kurz. Ganz kurz zwei Sätze reichen. Ja, die Houthi, das ist Ansar Allah. Die sind im Jemen und es sind mit Masse Shia, Schiiten. Ja? Und ich habe neulich schon mal den Unterschied zwischen Sunni und Shia erklärt. Sunniten und Schiiten. Diese Shia, diese Houthis, die haben ja, Jemen ist ja ein Anrainerstaat vom Bab el-Mandeb, kann man sagen. Du hast hier den Jemen, dann hast du den Bab el-Mandeb mit seinen beiden Fahrstreifen, ja, oder Fahrtkanälen. Auf der anderen Seite ist der Ras Sinai und dann kommt schon, ja, im Süden Djibouti, dann in der Mitte Äthiopien, weiter oben Eritrea. Und dahinter das Rote Meer und dann südlich gelegen der Golf von Aden oder der Indische Ozean. Ja. Und die Houthi, die haben Kontrolle über diesen Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb, das heißt das Tor der Tränen, weil da in weiter Ferne, also in der Vergangenheit, in der Geschichte, sehr viele Überfälle stattgefunden haben von Piraten auf irgendwelche Schiffe, die eben durch den Bab el-Mandeb wollten. Die kamen durch den Suezkanal, Rotes Meer, Bab el-Mandeb, und da haben die Piraten Ratatouille, ja, den Karnickelfangschlag für diese Schiffe teilweise, ja, unbewaffnete, ja, Seeleute. Und deswegen heißt das Tor der Tränen, weil da sehr viel Tränen geflossen sind, ja, in diesem Bab el-Mandeb. Ja, und jetzt haben die Houthi mit ihrem Raketenarsenal diesen Bab el-Mandeb total unter Kontrolle. Man muss natürlich aufpassen, oder sagen wir mal so, die Israelis haben ja jetzt Somaliland anerkannt. Ja, die haben sogar eine Botschaft dort errichtet, wenn ich mich nicht täusche. Und warum haben sie das gemacht? Nicht, weil sie jetzt sagen, okay, wir lieben Somaliland. Ich meine, no way. Denen ist Somaliland mal Schnurz und Piep, sondern weil Somaliland Auf der anderen Seite ist, ja, ein bisschen südlicher gelegen. Und von dort aus haben sie Möglichkeiten, militärische Assets zu stationieren und somit den Houthis ein bisschen Paroli zu bieten. Ja, wir machen den Artikel mal fertig und dann erzähle ich euch mal mehr über Bab el-Mandeb und was ich darüber weiß. Ja. Saudi Aramco, eines der weltweit größten Öl- und Gasunternehmen, sah sich nach einem Angriff jemenitischer Houthis am Samstag gezwungen. Am Samstag, das war am, ja, vor, der Bericht, wie alt ist er alt? Gestern. Das heißt, ja, 5-6 Tagen, ne? Gezwungen, den Betrieb einer wichtigen Raffinerie in Jizan einzustellen, berichtet Reuters. Also die Quelle ist Reuters. Ja, und wenn ihr da selber mal nachgoogeln wollt, einfach mal draufgehen, Reuters. Saudi Aramco, Betrieb eingestellt. Dann findet ihr Quellen noch und nöcher. Also ich erzähle euch hier keinen Quatsch. Die Produktionskapazität der Anlage beträgt 400.000 Barrel Ölprodukte pro Tag. Das ist aber nur ein Gasunternehmen oder eine Filiale von Aramco. Ja, weil Aramco in ganz Saudi-Arabien, die haben eine Kapazität von Ölprodukten täglich 10,6 Millionen Barrel. Ja. 10,6 Millionen Barrel. Und jetzt ist natürlich folgende Situation. Saudi-Arabien, stellt euch vor, hat ja eine Ostküste und eine Westküste. Ja, an der Westküste, ich sag's nochmal, das habe ich neulich einen Fehler gemacht oder es wurde falsch verstanden. An der Westküste haben wir Yanbu. Also Saudi-Arabien, hier Westen, Yanbu und Rotes Meer. An der Ostküste, da haben wir Ras Tanura. Und die Hauptölvorkommen von Saudi-Arabien, die liegen im Osten. Da jetzt aber die Straße von Ormuz dicht ist, dicht gemacht von den Iranern, teilweise auch von den Amerikanern, die da nichts mehr durchlassen, ist eine ganz blöde Geschichte, ja. Die Saudis haben da in weißer Voraussicht eine Ölpipeline gebaut, nämlich von Ras Tanura oder von dieser Region Richtung Yanbu, also an die Westküste von Saudi-Arabien. Westküste ist eben Yanbu und auch Jeddah und das Rote Meer. Ja, diese Pipeline ist 1200 Kilometer lang und so wollen die Saudis quasi das Öl, das sie nicht mehr raustransportieren können über die Strait of Hormuz, eben verfrachten via Pipeline nach Yanbu und dort entweder durch den Bab el-Mandeb, das jetzt auch nicht geht, weil die Houthi da dicht gemacht haben, oder dann durch den Suezkanal. Da aber die großen Transportschiffe, die großen Öltanker der Saudis, also die größten Öltanker der Saudis, so einen Tiefgang haben, dass sie nicht mehr durch den Suezkanal kommen, entsteht da ein kleines Dilemma. Ja, das heißt, die müssten alles, was auf diese Tanker geht, das muss dann auf mehrere kleine Tanker geladen werden, damit die kleinen Tanker reinkommen durch den Suezkanal. Suezkanal ist Dependance zu Ägypten. Ja, und da sahnt Ägypten kräftig ab. Und was Ägypten macht mit dem Suezkanal? Naja, das wollen die Omani und die Irani machen mit der Strait of Hormuz, das heißt Jackpot. Jeder, der durchfährt, muss löhnen. That's the point. Jetzt haben wir natürlich auch ein Dilemma für Asien, weil der Hauptabnehmer von Öl und Öltarifen für oder von Iran und Golfstaaten, Anlieger, also Anrainer Golfstaaten, Oman, Katar, Bahrain, Emirates, Saudi-Arabien und dann vom Iran, der Hauptabnehmer von all diesem Öl, von dieser Ölmenge, das sind die asiatischen Länder, allen voran China, ja? Und wenn die Chinesen kein Öl mehr kriegen, dann ist die Kacke mächtig am Dampfen. Aber ich habe vorhin schon gesagt, der Iran hat jetzt zwei Möglichkeiten, wie er sich verhalten soll in diesem Iran-Krieg. US-Iran-Krieg, weil der wird wieder aufflammen. Es wird wieder losgehen. Die nächsten Tage, ihr werdet sehen, wird das wieder munter losgehen im Iran, weil die Amerikaner in ihrem Stolz, ich hätte da ein anderes Wort, nicht anders können, als da reinzuschlagen. Sonst droht ein Gesichtsverlust. Also die Amerikaner, ich glaube, die haben nicht mal Angst, dass sie irgendwie Öl verlieren oder sonst was verlieren oder ja, für die Amerikaner geht es um das Wahren ihres Images. Die wollen keinen Imageverlust. Der Donald Trump braucht das nicht. Der will das nicht. Er ist sehr eigensinnig, um kein anderes Wort zu verwenden. Ja. Und jetzt haben wir halt das Problem der Chinesen. Wir waren bei den zwei Optionen, die China hat. Die erste Option ist nichts zu tun, abzuwarten und Tee zu trinken. Können sich aber nicht leisten, weil die brauchen das Öl. Die haben mit jedem Tag, der vergeht, wo kein Öl aus dem Iran, aus den Golfstaaten kommt, via Strait of Hormuz, da haben die enorme Verluste. Ja, enorme Verluste. Wollen sie das hinnehmen? Nein. Also was können sie machen? Sie können schauen, dass die Amerikaner den Iran in Ruhe lassen. Wie können Sie das packen? Ganz einfach, indem Sie sich sagen, okay, wir unterstützen den Iran. Das heißt, die Amerikaner werden oder demnächst wieder einen Krieg neu führen gegen den Iran, der seinerseits unterstützt ist von China, hundertprozentig. Und was liefern die Chinesen? Zum Beispiel jetzt 400 Manpads. Manpads, müsst ihr vorstellen, das ist wie, ihr kennt die Stinger, die damals geliefert wurden an die Dschihadisten. Wie blöd war das, ja? Also ihr kennt die Stinger, das sind Manpads, das heißt, sie tragbare Boden-Luft-Raketen. Und die können alles engagieren, was sich in einer bestimmten Range befindet. Und davor haben die Amerikaner massiv Angst. Das heißt, die Chinesen liefern Stinger, 500 Manpads sollen bereits so ungefähr unterwegs sein, ja? Und die liefern Drohnen, Drohnenbauteile, alle möglichen Halbleiter und Chips und dann eben alles, was man braucht, um das Raketenprogramm der Iraner weiter fortzutreiben. Und ich bin sicher, die liefern auch Geheimdienstinformationen. Ja? Dem allem steht entgegen, dass ich auch glaube, aber das weiß ich nicht, ist nur meine, so was ich im Hinterkopf habe, was ich auch glaube ist, dass die Iraner einen Deal haben mit den Chinesen, wo sie sagen, gut, pass auf, wir lassen keine mehr durch, aber ihr dürft durchfahren, weil ihr seid der Hauptabnehmer, wir profitieren von euch, jetzt könnt ihr von dieser Situation von uns profitieren, wir haben freies Geleit für euch, für eure Öltanker, bitteschön. Wir wissen es nicht, aber ich denke, das ist so, ja? Gut, Bab el-Mandeb, da wollte ich noch was sagen. Ich war ja lange Zeit in der Security. Ich habe zunächst mal 4 Jahre lang gearbeitet im Jemen. Das war im Balhaf, in der Nähe von Mukalla. Das war 30 Kilometer weg, also Balhaf, Mukalla, ja, 35 Kilometer. Ne, Luftlinie 35 Kilometer. Und dort war die Hochburg von Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel. Das war also ein gefährlicher Job. Wir waren also im Balhaf, 4 Jahre lang. Das waren 2 Teams Fremdenlegion. Und wir haben die LNG-Tanker bewacht, ja, und zwar im Auftrag von YLNG, Yemen Liquid Natural Gas, bis eben, ja, der Krieg ausgebrochen sind und dann mussten wir weggehen. Das war im Jahr 2014, dann ist der Krieg ausgebrochen und dann konnten wir uns nicht halten, das war zu gefährlich, wir haben alle Sicherheitsszenarien durchgespielt, aber da war nichts zu machen, no way. Ja, es wurde jeden Tag gefährlicher, wir mussten weggehen. Also, was ist da passiert? In der Mareb-Region, ja, da, wo die ganzen Clans sind, Berge, Wüste, Gestein, etc. pp., da geht eine Gaspipeline runter nach Balhaf. Ja, normales Gas. Dieses Gas wird in Balhaf umtransformiert via Kälte in LNG. Das heißt, das normale Gas, das wird durch diesen Kälteprozess geschrumpft zur, oder sagen wir so, 600 mal kleiner. Das wird 600 mal kleiner gemacht. Und in dieser kleinen Menge LNG wird das, ja, via diese Arme draufgeleitet auf diese LNG-Tanker und wir waren auf diesen LNG-Tanker, ja. Wir haben diesen Gastransport von Pipeline auf Schiff bewacht, weil das gefährlich war, ja. Und dann sind diese Gastanker, wenn sie voll waren, die haben teilweise bis zu 220, 250, 260.000 Kubikmeter LNG an Bord, ja, geladen. Die sind dann hinausgefahren in alle Welt und haben dort eben das Gas verteilt. Das Jemen-Gas war billig, es war gut und ja, das war eine schöne Geschichte. Und der erste Tanker, der ist gefahren nach USA Hausen und zwar nach Boston Harbor. Da war damals der Bürgermeister. Wir hatten damals, der Jemen gehörte damals so ein bisschen zur Achse des Bösen, deklariert von George W. Bush. Und da hatte der Bostoner Bürgermeister was dagegen, dass hier ein Schiff kommt aus dem Jemen. Ja, der Name fällt mir gerade nicht mehr ein. Ich reiche dir mal nach. Der hatte da massiv was dagegen, dass da ein Schiff kam aus dem Jemen, beladen mit 220.000 Kubikmeter LNG und der wollte diesen Tanker nicht einfahren lassen. Da musste sich die Coast Guard einschalten, dass das geklappt hat. Und deswegen, aus diesem Grund, wurden wir auch ins Leben gerufen, weil wir sicherstellen konnten oder wollten, auch haben die Fremdenlegion, ja, 2 Team Fremdenlegion, dass dort alles mit rechten Dingen zuging und dass dort in diesem Hafen vom Balhaf keine Verbrecher irgendwelche Ladungen, EID, Sprengstoff, in diesen Tankern versteckt hat. Das dann hochgeht, meinetwegen in Boston Harbor, wo eben dann der LNG-Tanker einfährt mit 220.000 Kubikmeter Gas an Bord. So eine Explosion, das ist wie die Explosion einer kleinen A-Bombe. Ja, da ist dann, wenn das hochgeht, wenn das explodiert, wenn das hochgeht, ist im Umkreis von 20 Kilometer im Umkreis von 20 Kilometer kein Fetzchen Sauerstoff mehr zu finden. Ja? No way. Und zwar gar nicht. Und deswegen verurteile ich auch diese ganzen Nationen, die es irgendwie auf die Kette bringen, LNG-Tanker anzugreifen. Das macht man nicht. Das darfst du nicht machen. Das ist Bullshit. Ja, der explodiert literal nur eine Atombombe. Ja? Also, deswegen kenne ich mich in dieser Materie ein bisschen aus. Ich war vorher in Saudi-Arabien von 2004 bis 2008 und ich hatte auch sehr guten Kontakt zu Vertretern von Aramco. Die waren nämlich in unserem Compound mit logiert und das war der Arabic Homes Compound in Riyadh. Könnt ihr mal nachgoogeln. Ja, wir haben damals bewacht die Delegation der Europäischen Kommission in Riyadh. Ja, und der Chef damals, der Botschafter, war damals ein Ire namens Bernd Savage. Ein geiler Typ. Ja, wir haben sehr viel erlebt. Wir durften da, ja, durch sehr viele gute Zeiten und auch schlechte Zeiten durch mit diesem Iren. Gut. Ich wollte aber vom Bab el-Mandeb reden. Bab el-Mandeb. Zum ersten Mal Bab el-Mandeb. Das war dann nach meiner Zeit im Jemen. Das war im Jahr, 2014. Im Sommer. Da hatten wir, ich habe vorher einen Lehrgang machen müssen, und zwar in Lestat bei Marseille. Ja, und zwar ging es da um Counterpiracy. Counterpiracy. Das heißt, Piraten davon abhalten, um eben ja Schiffe zu kapern, zu entern mit ihren Skiffs etc. pp. Wir haben da einen Lehrgang gemacht in Sachen Counterpiracy. Da war alles mit drin, das ganze Paket. Ja, Ship Security Officer, Ship Security, was weiß ich. Die ganzen Lehrgänge, fällt mir nicht mal ein, wie die alle hießen. MSO, Maritime Security Officer, Counterpiracy Officer, alles was ihr wollt. Wir haben einen Schießlehrgang gemacht. Ja, und auf jeden Fall wurden wir dann losgeschickt. Djibouti. Dort hat sich das Team gefunden. Wir waren viermal ein Team. Der Chef war ein Engländer. Wir sind in Djibouti Hafen auf die Muru. Muru war ein kleines Schiff, so eine kleine Barke. Wir sind dann nachts durch den Bab el-Mandeb gefahren. Nacht. Lichtverbot, Rauchverbot, Klappe halten, Nacht. Es war gefährlich und oben waren die Wachen. Ja, wir sind da durch den Bab el-Mandeb, durch den linken Korridor. Ja, und haben uns dann der Sultan genähert. Sultan ist eine Floating Armory. Ja, das heißt auf dieser Sultan, Floating Armory, das heißt, eine schwimmende Waffenkammer. Ja, die lag im Roten Meer an einem Fixpunkt. Ja, und auf dieser Sultan, da haben wir dann unsere Waffen gehabt, unsere Munition gehabt. Wir haben Teams gehabt aus aller Welt, von allen Security-Firmen. Ja, wir waren von G4S, ja, mit Sitz in Dubai. Und wir haben da Schießtraining gemacht. Da hatte eine Kugel, eine Patrone, $50 gekostet. Das war brutal. Und jedes Team von jeder Sicherheitscompany hatte da ein kleines Zimmer mit ihren Vier-Mann-Team drin. Wir hatten Waffen, Munition, Ausrüstung, Optik, alles, was du brauchst. Ja, wir hatten damals die italienische Sturmgewehr. Sag's doch schon, wie heißt es? Der Name entfällt mir gerade. Ja, reiche ich auch noch nach. Ich meine, ja, die Neuronen sind noch nicht richtig am Platz. Ich brauche noch Kaffee, das Kaffeedefizit. Wir hatten da eben unsere Ausrüstung. Und jedes Mal, wenn dann ein Schiff, ein Tanker oder ein Frachter runterkam, durch den Suezkanal oder von Yanbu oder von anderswoher, dann sind wir mit Schnellboot auf den Tanker, mit der ganzen Crew, mit dem ganzen Gerödel, Kontaktaufnahme mit dem Kapitän, sofort auf die Brücke, Dienst aufgenommen. Wir waren am Radar und wir waren auf den Brücken, ja, links und rechts auf Brücke mit Ferngläsern. Dann sind wir runtergefahren durch den Bab el-Mandeb, ja, Gewehr bei Fuß, Fernglas um den Hals, rechts der Ras Sijjan, links Jemen, die Insel Perim, ja, und dann rein, runter Ostküste Afrikas Richtung Seychellen, dann Sri Lanka. Sri Lanka ist das Schiff dann weitergefahren. Das war mal draußen aus der heiklen Zone, würde ich sagen, ja. Der Frachter ist alleine weitergefahren. Wir waren dann in Sri Lanka, ja. Das war in Unawatuna. Und dann haben wir gewartet, bis der nächste Tanker oder der nächste Frachter vorbeikam. Sind wir wieder aufgesprungen. Dann ging es meist rüber nach Indien, ja. Also Westküste von Indien, Mombasa hoch, Richtung Golf von, ja, Golf von Oman, kann man nicht sagen, der ist weiter westlich, aber chinesisches Meer, ja, Ostküste Indiens hoch, Westküste Indiens hochgefahren, dann rein in den Golf von Arabien, in den Persischen Golf, links dann Fujairah, rechts dann Straße von Hormuz, Iran, und dann rüber, angelegt in den Golfstaaten. Dort hatten wir wieder eine Floating Armory, sind wieder abgelöst worden, wieder drauf auf die Floating Armory, mit Waffen, Munition, alles was ihr wollt. Ja, und dann ging das weiter. Das heißt, diese ganze Region, die kenne ich sehr, sehr gut. Ich weiß, wie das abläuft, ich weiß, wie die Security funktioniert, und ich weiß, was eben nicht funktioniert. Und ich denke, dass die Security-Leute heute mit dieser Situation allgemein einen riesigen Jackpot haben, weil es fahren tatsächlich noch Tanker durch die Straße von Ormuz. Es fahren tatsächlich noch Tanker durch den Bab el-Mandeb, aber nur die, die wirklich grünes Licht haben von entweder den Houthis oder entweder von den Iranis und den Omanis. Ja? Und auf diesen Tanker, das sind Security-Leute, das sind immer 4 Mann. Und diese machen im Augenblick richtig Jackpot. Die verdienen ein Schweinegeld. Ja? Wie wir damals vor 2010, wie die Piraterie an der Ostküste Afrikas, Somalia-Küste, noch voll im Gange war. Ja, da haben wir richtig abgesandt, that's the point. Ja, war aber auch, mit Verlaub, ein gefährlicher Job. Ein scheiß gefährlicher Job. Ja, deswegen kenne ich, wie gesagt, diese Region sehr, sehr gut. Und ich beobachte das alles so ein bisschen mit Spannung, weil ich weiß, dass es eine sehr explosive Situation ist. Ja, wenn man mal den Bab el-Mandeb nimmt, wenn man mal die Straße von Ormuz nimmt, ja, auf der einen Seite rechts, da hast du eben 20% von Öl und Öltarifen, die da durchfahren, ja, wenn die dicht ist, ist Schicht im Schacht. Wenn der Bab el-Mandeb gleichzeitig dicht ist, ja, wenn die Houthis da schaffen, hier die Kontrolle aufrechtzuerhalten und den Saudis zu verbieten, ihr Öl durch den Bab el-Mandeb weiter fließen zu lassen, via Schiff, via Frachter, via Tanker, dann ist, gelinde gesagt, in der ganzen Welt die Kacke massiv am Dampfen. Der Barrel Öl im Augenblick liegt, glaube ich, bei 95 US-Dollar. Tendenz steigend. Und wir merken es an den Tankstellen. Das heißt, irgendwelche Groovies hier da oben, die 5%, beschließen, wir machen Krieg. Und wer das ausbaden, das sind wir, normale Bürger. That's the point. Also, hochexplosive Situation aktuell im Nahen Osten. Ich denke, dass die Amerikaner demnächst zuschlagen werden. Hurra, die ganze was kostet die Welt. Und jetzt zeige ich euch noch, oder ich lasse euch mal reinhören in ein Video, wie angepisst dieser Herr Präsident da ist aus den Vereinigten Staaten. Da gehen wir mal rein zu Fox News. Fox News ist ja der Lieblingskanal, ne, von diesem Herrn. Aber wir schauen mal rein. Ich zeige euch das mal. Wir hören uns das mal an, gemeinsam. Ich könnte euch auch zeigen, runterladen und zeigen, aber wir hören mal rein. Ja, ich mach's mal an. Augenblick.
President Trump tells Fox News about Iran, we are going to beat the effing S out of them. He went on to say, we'll be hitting them hard. They're going to get a beating. So clearly the United States is going to respond.
Das war Trey Hingst. Man kann sagen, eigentlich kann man sagen, ein Kumpel von Donald Trump, weil die beiden, die reden sich oft, ja. Und Präsident Trump hat gesagt, nach diesem Trey Hingst, in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News, wir werden den Iran ganz sicher die Fresse polieren. Ganz sicher die Fresse polieren. Das heißt, in einem Krieg, egal in welchem Krieg, das sind 4 oder mindestens 3 Dinge, die zuerst sterben, die mitsterben. Das sind immer die jungen Soldaten an der Front. Das tut mir ganz besonders leid. Ich war Soldat, ich hatte junge Soldaten. Wir waren im Einsatz. Dann sterben durch collateral damages irgendwelche Leute, die mit dem Krieg gar nichts zu tun haben. Frauen und Kinder, Minab, ja. Weiter westlich will ich gar nicht gehen. Was da abgeht, da gibt's Worte für. Und die ganze Welt schaut zu, ja, wir schweigen im Walde. Das ist meiner Meinung nach brutal. Schaut mal her, ja. Ihr wisst, was das ist, was das bedeutet, ja. Das brauchen wir. Kein Krieg, weil Krieg scheiße ist, sondern Frieden. Wir brauchen Frieden. Dann hast du die Wahrheit in einem Krieg, die stirbt somit irgendwie auch an erster Stelle, ja. Und dann hast du die guten Manieren, die sterben in einem Krieg. Weil wenn jemand sagt, ein Präsident, der mächtigste Mann der Welt, wir werden dem Iran die Fresse polieren, dann zeugt das irgendwo nicht unbedingt von Größe. Dann zeugt das von einem kleinen Jungen, der irgendwie angepisst ist und der sich nicht anders zu helfen weiß, als solche Sprüche rauszuhauen. Das geht gar nicht. Und das sollte, ja, irgendwie sollte es ein Komitee geben, dass solche Männer, die sich so verhalten in der Öffentlichkeit, ganz einfach mal irgendwie, ja, zur Ordnung gerufen werden, ne? Kannst du nicht machen als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, einflussreichster, ja, Politiker der Erde, in Anführungszeichen, ja, und dann solche Sätze rauszuballern, das geht nicht. So, liebe Freunde, das war's für heute. Ich wollte euch nur noch mal meine Geschichte erzählen. So ein bisschen aus der Security, was ich befürchte, was da abgeht. Saudi-Arabien, Babelmandel, Strait of Hormuz, etc. pp. Ja, und ich hoffe, das ist angekommen. Wenn ihr mehr hören wollt über meine Einsätze, eben als Security-Manager. Ich war teilweise Manager, ja. Das heißt, ich war nicht nur kleiner Angestellter oder Kontraktor oder irgendwie Konsultant. Ich war auch teilweise in der Verantwortung drin. Na, dann meldet euch, dann schreibt's rein in den Kommentaren, ja. Mein Name ist Thomas Garth. Mein Motto ist: Krieg ist scheiße, braucht man nicht. The way of the gun ist falsch. Krieg ist Bullshit. Braucht man nicht. So. Ich melde mich ab aller Bundeswehr. Ich melde mich ab aller Fremdenlegion. Grüße gehen raus. Ich liebe euch. Ringrichten und boah, Servus Deutschland. Jetzt aber. Bye bye. Ha ha ha.